Hattest du schon mal einen lebensverändernden Moment? Ich weiß nicht, was du gerade im Kopf hast, wenn ich das ausspreche. Ein Moment, der dein Leben verändert hat. Oft denkt man ja an ganz große Sachen, große Geschichten von berühmten Persönlichkeiten und man sagt, ja, nee, also ich persönlich bin nur ein ganz normaler Kerl, eine ganz normale Frau. Ich hab keinen lebensverändernden Moment gehabt. Ich möchte mit dir heute aber in eine Geschichte einsteigen und tief untertauchen, die zeigt nicht nur, dass wir lebensverändernde Momente haben, sondern die ganz klar den lebensverändernden Moment von einer ganz berühmten biblischen Person zeigt. Im Englischen könnte man sagen, ein Turning Point, ja, ein Moment, der alles anders gemacht hat. Und ich möchte zum Anfang dafür mit dir beten, bevor wir in Gottes Wort lesen. Großer Gott, Herr, wir treten vor dich hier heute und sind so dankbar, dass du uns geschaffen hast. Wir sind dir so dankbar, Herr, dass du uns erlöst hast von unserer Sündhaftigkeit, unserer Sünde, dass du Jesus geschickt hast, dass du gekommen bist, Herr, auf diese Welt, um Frieden zu bringen, um uns deine Liebe zu offenbaren, die du von Anfang an gehabt hast für uns. Herr, wenn wir jetzt in eine Geschichte gehen, die vielleicht bekannt ist, aber vielleicht auch ungewöhnlich ist für den einen oder anderen, hilf uns zu verstehen, was du damit sagen möchtest. Mach diese Geschichte lebendig für uns, Herr, und zeig uns, was wir daraus lernen können, wie wir unser Leben dir widmen können und wie wir uns dir ganz weihen können. Herr, ich danke dir dafür, dass du gegenwärtig bist hier. Ich bete wie mit Mose, als er am brennenden Busch war, und so auch wie mit Josua, bevor er den Jordan überquert hat, dass ich hier auf heiligem Grund stehe. Nicht, weil dieser Boden besonders ist, sondern weil du gegenwärtig bist. Und ich bitte dich in dieser Stunde, dass du durch mich sprichst. So wie du mit deinem Heiligen Geist Menschen inspiriert hast, dein Wort aufzuschreiben, bitte ich dich, dass derselbe Heilige Geist jetzt kommt und uns inspiriert. Uns zeigt, wie wir uns näher dir ausrichten können und wie wir dich besser kennenlernen, wie wir deine Liebe mehr erfahren dürfen. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Lasst uns zusammen ins Alte Testament gehen, und zwar dort in 1. Mose Kapitel 28. 1. Mose, dort Kapitel 28, und dort lese ich ab Vers 10. Es geht hier um Jakob. Jakob, ihr müsst kurz verstehen, was gerade passiert ist, hatte seinen Vater und seinen Bruder betrogen und hat innerhalb von einer Stunde etwas getan, was sein ganzes Leben verändert hat. Er hat sich das Erstgeburtsrecht geschnappt und er hat praktisch seinen Bruder da überredet, ihm das Erstgeburtsrecht zu geben und praktisch dann seinen Vater getäuscht, dass er sein Bruder sei. Und so ist es so, dass also nachdem alles dann aufkam, weil Esau ist dann auch zu seinem Vater gegangen, wollte dann auch den Segen haben und Jakob hat ihn schon bekommen und dann ist alles aufgeflogen, stand dann fest, dass Jakob fliehen muss. Und in diesem Kapitel 28 geht es direkt darum. Es geht darum, dass Jakob von zu Hause flieht und wir lesen das jetzt mal zusammen, als er von zu Hause wegging. Und Jakob zog aus, ich bin in 1. Mose 28, Vers 10, von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Merkt ihr diesen Teil, wenn wir darüber reden, in dieser Predigt über die verschiedenen Dinge, merkt ihr diesen Teil, die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Jakob war jetzt auf der Flucht. Und 20 Jahre vergehen in seinem Leben. Er kommt dann zu einem anderen Ort, er lernt dort eine neue Familie kennen, er verliebt sich in eine Frau und er arbeitet 7 Jahre für diese Frau. Danach, sein zukünftiger Schwiegervater bei der Hochzeitsnacht betrügt Jakob und Jakob muss weitere 7 Jahre für die Frau arbeiten, die er eigentlich so sehr liebt und hat dann am Ende 2 Ehefrauen, nämlich Rahel und Lea. Und wächst dann mit dieser Familie und den Kindern dann auf, oder er zieht sie groß, besser gesagt, Und es ist eine teils zerbrochene Familie, gerade aus dem Grund, weil es eben zwei Frauen gibt, die Jakob von Anfang an nicht gleich geliebt hat und auch nicht gleich lieben kann. Und so geht es weiter. Laban benutzt ja dann Jakobs Fähigkeiten, seine Zeit als ein Hirte. Und Jakob arbeitet ganz fleißig und er vergrößert die Herde, die Schafsherde, die Kühe, all die großen Tiere, die Laban da hatte. Und dann endlich, also er hat versucht mehrmals zu fliehen oder mehrmals wieder zurück nach Hause zu gehen. Aber endlich nach 20 Jahren darf dann Jakob wieder zurück von Laban, von diesem Exil, wo er praktisch war, zurück nach Hause gehen. Und ich möchte jetzt mit dir eigentlich diese Geschichte heute betrachten. Diese Geschichte, wo Jakob zurückgeht an seinen ursprünglichen Ort. Und wir lesen hier ein berühmtes Kapitel mal wieder, eine berühmte Geschichte, die es sich lohnt, immer und immer wieder zu studieren. Und mein Gebet ist, dass du etwas Neues heute findest und Gott näher kommst. Also schlagen wir das zusammen auf. Das ist 1. Mose 32. Er geht jetzt also zurück nach Kanaan und er brach auf, ich lese hier ab Vers 1, direkt in Kapitel 32, 1. Mose 32. Und Jakob zog seiner Wege. Da begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim. Was glaubst du, wie sich Jakob gefühlt hat, als er von dieser Stätte wegging, beziehungsweise als er wieder aufbrach in seine Heimat nach Kanaan? Meinst du, er ist so weg, so, yeah, wuhu, es geht wieder nach Hause? Ich glaube, er hatte andere Gefühle, er hatte traurige Gefühle, er hatte Schuldgefühle, immer noch, nach 20 Jahren. Du musst dir vorstellen, dass Jakob diese Sünde begangen hat, diese Täuschung begangen hat und das hat sein Leben verändert, es hat seine Familie zerbrochen, es hat ihn ins Exil gebracht, es hat dann auch so geendet, dass er teilweise selbst betrogen wurde und nach 20 Jahren kommt er jetzt wieder zurück und da gibt es einen Mann, nämlich Esau, seinen Bruder, der immer noch da ist, der dort auch sein Heer aufgebaut hat, der dort auch Schafe und Rinder und Kühe und die ganze, sein ganzes Heerlager sozusagen auch hat und dort lebt. Und Jakob kommt zurück und er fühlt sich bestimmt nicht nur schuldig, sondern auch ängstlich. Ich meine, was wird Esau sagen? Ja? Wird er ihn annehmen und sagen, ja, super, dass du wieder hier bist? Oder wird er vielleicht Rache üben? Nach über 20 Jahren, endlich kann er seinem Bruder heimzahlen, dass er ihn so betrogen und so fertig gemacht hat damals. Ich weiß nicht, vielleicht beschäftigst du dich auch mit einer Sünde oder mit einer Situation in deinem Leben, was schon so lange hinter dir liegt und es kommt immer wieder und du denkst immer wieder darüber nach, so nach dem Motto, hätte ich das damals bloß nicht getan. Und wenn du jetzt vielleicht an eine Sache denkst, dann ist diese Predigt für dich. Die Predigt heißt ja, dein lebensverändernder Moment. Jakob ist jetzt also aufgezogen und gegangen und Gott hat ihn begleitet. Das steht hier ganz klar in Vers 2, ja, mit Engeln. Und schau dir jetzt mal die Sprache an, wie er mit Esau redet. Also er sendet jetzt Boten, steht hier in Vers 4. Und ich möchte mit dir jetzt Vers 5 lesen. Er sendet Boten zu Esau, die ihm etwas ausrichten sollen. Da steht in Vers 5, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau, sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde. Und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Und die Boten kehrten zurück zu Jakob und sagten, wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen. Und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder und die Kamele in zwei Lager. Er sagte sich nämlich, wenn Esau über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Hast du die Sprache hier gemerkt, wie Esau redet? Wie Jakob mit Esau redet, ja? Mein Knecht, ja, und mein Herr Esau, ich bin dein Knecht. Und er macht es hier ganz deutlich, dass er nicht kommt, um Krieg zu stiften, er kommt nicht, um zu kämpfen, sondern Jakob kommt, um Frieden zu schließen. Aber er hat das große Problem, dass er nicht weiß, wie Esau reagieren wird. Und als dann die Antwort kommt sozusagen, ja, nach dem Motto, ja, Esau sagt nichts und keine Antwort ist auch eine Antwort, dann weiß Jakob, okay, jetzt habe ich ein großes Problem. Wird Esau wirklich kommen um mich in die Flucht zu schlagen, um meine Familie zu töten? Er betet weiter zu Gott und sprach in Vers 10, wenn ich jetzt Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Rette mich doch aus der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa kommt und mich schlägt, die Mutter samt den Kindern. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Das ist ein schönes Gebet, oder? Lass uns das ein bisschen analysieren hier, nur für ein paar Minuten, bevor wir weitergehen zu dem Höhepunkt der eigentlichen Geschichte, den du vielleicht schon kennst. Jakob betet hier und er bekennt seine Schuld. Ist ganz klar. Er sagt aber auch, Herr, es war nicht meine Idee, dass ich jetzt zurück nach Kanaan gehe. Du hast mir gesagt, geh zurück. Und wenn du mir gesagt hast, Gott, dass ich etwas tun soll, dann werde ich es tun und ich werde keine Angst haben, aber ich fürchte mich trotzdem. Hilf mir. Es war ein Gebet, ein Hilferuf und ein Bekenntnis von Jakob. Und wir sehen ja, dass er wirklich umkehren möchte. Wir sehen ja, dass er wirklich Reue hat, dass er diese Sünden bereut, dass er diese Lügen bereut und dass er endlich im Reinen sein möchte, nicht nur mit Gott, sondern auch mit seinem Bruder. Wir sehen auch, dass diese Sünde, die er damals getan hat, so gravierend schlimm war, dass jetzt seine ganze Familie und die Menschen und Tiere um ihn herum in Gefahr sind. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch mal was in deinem Leben gemacht, wo du gemerkt hast, oh, das ist jetzt nicht nur für mich problematisch, sondern meine Familie, meine Freunde, mein Partner, meine Gemeinde leidet auch darunter. In diesem Moment hat Jakob wirklich geglaubt, dass Gott ihn retten kann. Und er hat wirkliche Reue gezeigt. Und jetzt frage ich dich, war das Gebet beantwortet? Man kann ja jetzt sagen, okay, ja, Jakob hat alles getan, was er tun konnte. Er hat das Heerlager aufgeteilt, er hat das getan, was er tun konnte, was in seinem Mächten lag, in seinem Gelingen sozusagen. Ja, aber er hat auch ein Gebet der Reue gebetet und er hat Gott um Vergebung gebeten und er hat wirklich auch Gott gelobt für das, was er getan hat und sich daran erinnert, an Gottes Versprechen. Aber war es jetzt offensichtlich, dass in diesem Moment Gott sein Gebet erhört hat? Die Antwort ist nein. Da steht noch nicht, dass Gott kam und sagte, ja, dir sei vergeben oder kein Problem, Esau wird nicht mehr kommen. Esau kam. Aber was ganz wichtig zu verstehen ist, dass Jakob in diesem Moment, obwohl er keine Beweise hatte, dass Gott ihm vergeben hat, dass er gebetet hat und um Vergebung gebeten hat. Er wusste, dass er sich selbst nicht erretten kann aus dieser Situation. Es war ganz klar, er wusste, dass er selbst nicht gewinnen kann gegen Esau und dass er auch gar nicht kämpfen soll gegen Esau. Er wusste, dass auch seine Familie, die so unschuldig ist, wegen ihm jetzt leiden wird oder könnte. Und er hat diese Reue gezeigt. Aber in Vers 10 finde ich es auch so schön. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, erstens, wie er Gott anspricht, meines Vaters Abraham, meines Vaters Isaak. Wisst ihr, immer wenn diese Bezeichnung meines Vaters Abrahams, meines Vaters Isaak kommt, das ist eine Erinnerung für jeden jüdischen Leser und auch für uns heute, wenn wir das lesen. Was war der Gott von Abraham? Was war denn, wer war dieser Gott von Isaak? Was hat er alles für große Wunder und tolle Taten in diesem Menschenleben und in diesen Menschen vollbracht? Ja? Eine Erinnerung an das, was Gott ist, an den Gott des Universums. Und dann steht ja da, dass auch Jakob ganz fest daran geglaubt hat, dass Gott das Beste für ihn möchte. Oft zweifeln wir ja daran, wenn wir eine Sünde haben und die verfolgt uns und vielleicht haben wir uns schon entfernt von dieser Sünde und wir leben nicht mehr in dieser Sünde, aber es gibt noch Konsequenzen, die fortlaufend sind, dann haben wir irgendwie noch diese Angst, dass Gott nicht das Beste für mich will, weil ich habe ja damals was Schlechtes getan. Weil ich möchte dir sagen heute, dass es immer Gottes Wille ist, das Beste für uns zu haben und er möchte dir was Gutes tun, er möchte dir das Beste für dich bereithalten. Auch wenn du damals was nicht so Gutes getan hast. Auch wenn damals die Sünden von damals, diese Konsequenzen vielleicht heute noch spürbar sind, Gott möchte das Beste für dich. Ellen White sagt in ihrem Buch, ganz berühmten Buch, ja, Schritte zu Jesus, da geht es auch um Gottes Stimme hören, beziehungsweise nein, um Vergebung beten. Ja? Und in diesem Kapitel Vergebung beten, man soll Reue zeigen, man soll auch bestimmte Sünden bekennen. Und sie redet weiter und wenn sie dann zu dem nächsten Schritt geht, dann sagt sie ganz klar, und was du und ich, was wir jetzt brauchen, ist Friede. Friede und diese Gewissheit, dass Gott das Gebet erhört hat, das Gebet der Reue und das Gebet der Umkehr, dass wir uns keine Gedanken mehr machen müssen. Denn oft ist es so, dass wir dann immer noch zweifeln. Und sie sagt ganz klar, nein, glaube dran, dass Gott dir vergeben hat. Wir lesen weiter. Vers 14. Und übernachtete dort in jener Nacht. Und er nahm von dem, was in seine Hand genommen war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Fohlen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, Herde für Herde besonders, und sagte zu seinen Knechten, zieht vor mir her und lasst einen Abstand zwischen der Herde und der Herde. Und er befahl dem Ersten und sagte, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wohin gehst du und wem gehören diese da vor dir, dann sollst du sagen, deinem Knecht Jakob, denn es ist ein Geschenk, gesandt an meinen Herrn, an Esau, und siehe, er selbst ist hinter uns. Und auch dem Zweiten, auch dem Dritten, auch allen, die hinter den Herden hergingen, befahl er, nach diesem Wort sollt ihr zu Esau reden, wenn ihr ihn trefft. Und ihr sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns. Denn er sagte sich, also Jakob spricht jetzt mit sich selbst sozusagen, oder sagt das hier, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir geht, danach erst will ich sein Gesicht sehen, vielleicht wird er mich annehmen. So zog das Geschenk vor ihm her, er aber übernachtete in jener Nacht im Lager. Ich will das kurz mal deutlich machen, ja, was Jakob hier getan hat. Er hat ja immer noch diese Angst, oder beziehungsweise er hat gebetet, er weiß, es liegt in Gottes Hände und er glaubt auch daran, dass Gott dieses Gebet erhören wird. Aber er tut trotzdem all das, was in seinem Ermessen liegt, ja, um einfach das Schlimmste zu verhindern. Ja? Und so sendet er jetzt Geschenke und Geschenke. Ihr müsst euch das so vorstellen, die ganzen Tiere und dann eben noch den Knecht sozusagen, den Hirte beziehungsweise die Person, die das voranführt. Ja? Gruppe für Gruppe sendet er schon weg und sagt so nach dem Motto, ja okay, das sind meine Geschenke, die gebe ich meinem Herrn Esau. Ja, wieder diese Sprache ganz deutlich. Und ich hoffe, dass Esau dieses Geschenk annehmen wird. Ja? Und er tut alles, um es wieder gut zu machen. Und das ist etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes. Wenn wir in einer Situation sind, wo wir gesündigt haben, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir Menschen verletzt haben, dann müssen wir darauf achten, dass wir nicht nur es zwischen Gott und uns selbst wieder reinmachen, sondern wenn andere Menschen um uns herum auch gelitten haben wegen unseren Fehlern, müssen wir versuchen, es wieder reinzumachen. Auch wenn schon eine lange Zeit dahinter ist. Auch wenn es schon sich echt komisch anfühlt. Ja, ich erinnere mich einmal, ich habe in meiner Schulzeit damals, habe ich auch einer Person etwas Böses angetan, so, ja, über einen längeren Zeitraum. So, man könnte vielleicht von Mobbing reden, man könnte vielleicht von anderen Sachen reden. Ich selbst wurde selbst gemobbt, aber ihr wisst ja, wie das ist. Im Englischen sagt man hurt people, ja, also die Menschen, die verletzt werden, verletzen andere auch. Und ich habe da dieser Person echt nichts Gutes getan und ich war dann an so einem Punkt, wo Gott diese Sache wieder gebracht hat, so zu meinen Gedanken. Und ich habe wirklich damit gekämpft wieder, weil ich gedacht habe, okay, eigentlich ist es jetzt schon Schnee von gestern, könnte man sagen. Aber nein, ich habe einfach, als ich gemerkt habe, das steht da noch im Raum, zumindest für mich persönlich, zwischen mir und Gott, habe ich gesagt, ich muss es nicht nur mit Gott wieder reinmachen, sondern ich muss mich auch noch bei dieser Person entschuldigen. Und so macht das Jakob ja auch. Er versucht nicht nur, es zwischen Gott und ihm reinzumachen, indem er zu Gott betet und um Vergebung bittet, sondern er versucht auch alles, es zwischen Esau und ihm wieder reinzumachen und dass dort wieder Frieden und wirkliche Vergebung herrscht. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch tun, wenn unsere Sünden andere Menschen verletzt haben. Ist natürlich was anderes, wenn es was Privates ist, dann muss nicht jeder davon wissen und man muss es nicht groß auf Facebook posten, aber wenn es etwas ist, wo andere verletzt wurden, dann sollten diese Menschen auch erfahren, dass du um Vergebung bittest und dass du sie um Vergebung fragst und dich wenigstens sozusagen entschuldigst, könnte man sagen, ja. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigen Teil, dem Höhepunkt dieser Geschichte. Und zwar ist es so, dass jetzt Nacht ist, ja. Hier steht ja, er übernachtete in jener Nacht im Lager. Und dann ist es so, dass Jakob seine Familie über diesen Fluss schickt. Dieser Fluss heißt übrigens Jabok, auch so im Hebräischen geschrieben. Und er bleibt zurück. Stellt euch vor, der Fluss, seine Familie ist da, er bleibt zurück. Und jetzt passiert Folgendes. In Vers 25, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte hervorkam. Und als er, Jakob, sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte der Mann, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Eine komische Geschichte, oder? Plötzlich ist da ein Ringen, was stattfindet, bis in die Morgenröte. Und anscheinend ist es keine normale Person hier, mit der Jakob ringt, mit der er kämpft. Es ist wirklich ein Engel, es ist sogar Jesus, der Engel des Bündnisses. Und als dieser Engel, als Jesus selbst mit Jakob ringend merkt, dass Jakob ihn nicht loslässt, dann sagt der Engel, lass mich los, denn die Morgenröte ist schon aufgebrochen. Und dann sagt Jakob, ich lasse dich nicht los. Man könnte sich jetzt fragen, warum hat Jakob nicht aufgehört? Warum hat er immer weiter gekämpft? Ich meine, bis zu dem Morgenröte, wir wissen nicht, wann sie angefangen haben, aber man kann jetzt stark davon ausgehen, dass es ein Kampf war, der schon lange ging. Ja? Und wenn man mal so wrestelt sozusagen, ja, das ist auch körperlich anstrengend. Und Jakob hörte nicht auf. Und ich frage dich, es ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns immer stellen sollen, wenn wir die Bibel studieren. Warum passiert das? Warum steht es so, wie es da steht? Und die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, warum hat Jakob mit diesem Mann so gekämpft und ihn nicht losgelassen? Lasst uns das mal analysieren. Da steht ja hier, dass dieser Mann merkte, es geht weiter und da steht, dass er ihn nicht überwältigen konnte. Ja, dann steht da, dass dieser Mann das Hüftgelenk von Jakob berührte. Und das ist was ganz Interessantes. Ihr müsst euch vorstellen, in diesem Moment hat Jakob gemerkt, ich stelle euch vor, eine Berührung. Und das Hüftgelenk ist verrenkt. Oder hier, Hüftgelenk, nicht mein Knöchel, Hüftgelenk. Ja? Und dann in dem Moment merkt doch Jakob, dass das kein normaler Mann ist. Dass das nicht einfach nur irgendjemand ist. Das ist eine übernatürliche Person hier, mit der er redet. Das ist Gott selbst, mit dem er kämpft. Und als er das gemerkt hat, hat er erst recht fest dazugegriffen. Und ihr wisst ganz genau, wieso. Es ist der gleiche Grund, wieso Jakob gebetet hat. Es ist der gleiche Grund, wieso er so damit gekämpft hat. Nicht erstmal körperlich, sondern geistlich, weil er nämlich Vergebung und Frieden haben wollte. Und er kämpfte. Und er kämpfte weiter. Und er kämpfte weiter. Er wurde entschlossener. Sein Glaube wuchs und er wurde stärker. Und er hatte dieses große Verlangen, dass seine Sünde vergeben wird. Und dann passiert Folgendes in Vers 27. Dann sagt dann dieser Mann, lass mich los. Und in einer bescheidenen Art und Weise antwortet Jakob dann, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Das ist nicht irgendein Satz, so, der irgendwie gotteslästernd ist, sondern das ist ein Satz, der in tiefster Reue gesprochen wird von einem Menschen, der so verletzt ist, dass er nicht mehr weiter weiß ohne Gottes Hilfe. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz spannenden Teil. Ein Teil, der, man könnte sagen, irgendwie die Leser stutzig macht. Warum steht hier, dass dieser Mann, dieser Engel, wenn wir wissen und wir glauben, dass es Jesus Christus selbst war, ja, warum fragt Jesus Jakob hier, was ist dein Name? Ich meine, Gott weiß doch, wie Jakob heißt. Was soll denn das? Ja, könnte man jetzt sagen. Warum steht da, was ist dein Name? Ich möchte dir ein paar ganz spannende Dinge zeigen, die in dieser Geschichte kommen, auftauchen. Okay? Jetzt einfach nur literarisch. Ich meine, die Bibel ist ein literarisches Meisterwerk. Und wenn wir hier diese Geschichte uns anschauen, dann sehen wir ganz klar die Verbindungen, die Ironie, diese Anhaltspunkte und diese, man könnte sagen, ja, Hinweise darauf, was eigentlich gemeint ist mit dieser Geschichte und mit den Einzelheiten. Schau dir das an. Hier steht zum Beispiel, der Name von Jakob ist ja im Hebräischen Ja'akab oder Ja'akob, sollte ich besser sagen. Ja'akob, ja. Dann das Wort Kampf, was hier verwendet wird im Text, heißt Jelabek. Und der Fluss, wo sie kämpfen, heißt Jabok. Was auch so viel heißt wie entleeren. Ja? Also ganz, ganz interessant. Ja? Und jetzt wird diese Frage gestellt, was ist dein Name? Und Jakob antwortete. Ja? Überleg dir das ganz gut. Also wenn wir an Namen denken, dann denken wir oft an ich weiß nicht, was du so denkst, wenn du an deinen Namen denkst. Ich habe mal einmal eine Gruppe von jungen Leuten gefragt, so, hey, wenn ihr, wir haben so eine Community, wo wir zusammen Andacht machen, ja, und dann haben wir so als kleine Icebreaker-Frage sozusagen, als Kennenlernfrage haben wir diese Frage gestellt, ja, aber wie würdest du denn gerne heißen, wenn du nicht so heißt, wie du gerne heißt, oder wie du heißt gerade, ja? Also was wäre ein anderer Name, den du cool findest, so würdest du auch gerne heißen. Und interessanterweise haben eigentlich fast alle Menschen gesagt, ja, ehrlich gesagt mag ich meinen Namen. Ich will gar nicht anders heißen. Vielleicht geht es dir ja genauso. Warum ist das so? Namen sind mit unserer Identität direkt verknüpft. Für mich ist der Name Vincent nicht einfach nur ein Name Vincent, sondern das ist mein Name, das ist meine Identität, das ist wer ich bin, der ich bin. Und automatisch durch diese Identitätsverknüpfung entsteht auch eine Verbindung zu unserer Vergangenheit, zu unserer Persönlichkeit, zu unserem Temperament, zu unseren Wörtern, die wir sagen, unseren Taten, die wir sprechen und so weiter. Das hat alles eine Verbindung mit unserer Identität, mit dem, der wir sind. Jetzt denk mal kurz über Jakob nach. Jakob hat sein ganzes Leben mit seiner Identität gekämpft. Es ging damals los, als er seinen Vater, seinen Bruder, seine Familie betrogen hat. Und was dann Spannendes passiert ist, dass der Betrüger zum Betrogenen wird, dass der Täuscher zum Getäuschten wird, dass sein ganzes weiteres Leben Jakob eigentlich mit den Konsequenzen und Folgen dieser einen Sünde zu kämpfen hat, nämlich, dass die Betrüger, also diese Trugheit, ja, diese Täuschung ihn verfolgt. Zum Beispiel, in Genesis 27 hat er ja seinen Bruder, hat er die Identität seines Bruders angenommen, sich als sein Bruder ausgegeben. Ja? Und er hat über seine Identität hat er gelogen. Zwei Kapitel später, in Kapitel 29, ist es Lea, die auch, sage ich mal, über ihre Identität, ihre wahre Identität verschweigt und dann nämlich Jakob betrügt. Und so ist plötzlich der Betrüger der Betrogene. Laban betrügt Jakob. Seine Kinder betrügen ihn später. Du erinnerst dich vielleicht, da gibt es viele Geschichten auch mit Josef leben, wo Josef kommt und die anderen Geschwister von Josef zu ihrem Vater, zu Jakob gehen und ihm Lügen erzählen und ihn betrügen und dann teilweise eine ganze Stadt ermorden, weil sie ihren Vater täuschen. Es war ein Thema in Jakobs Leben, was sich durchgezogen hat wie eine rote Linie und es hat nicht aufgehört. Und jetzt stellt der Engel diese Frage, wie heißt du? Der Mann, der so untreu zu seiner Identität, zu seiner Persönlichkeit, zu seinem Charakter war, musste sich noch einmal ausgeben und sich fragen, wer bin ich eigentlich? Wie heiße ich? Und Gott fragt dich heute auch, wie heißt du? Was ist dein Name? Was ist deine Identität? Versuchst du noch Dinge so zu machen, wie du es gerne willst? Oder hast du es mir, dem Gott des Universums, hingegeben, weil du weißt, dass ich das Beste für dich möchte? Wisst ihr, was ich so schön finde? Jakob hat über, oder ich sollte besser sagen, Gott hat über 20 Jahre gewartet, bis Jakob an diesen Moment kam. Weil, schaut ihr an, was hier steht. Hier steht nämlich einfach nur so ganz plain, ganz einfach und simpel. Ja? Da steht, was ist dein Name? Und Jakob antwortete und sagte, da steht, er sagte, Jakob. Das war's. Er hat es zugegeben. Er hat sich mit dem Namen, der ihn verfolgt hat, der Fersenhalter, der Betrüger, identifiziert und hat gesagt, ich bin es, Herr. Ja, ich bin der Betrüger. Ich bereue es mein ganzes Leben lang und ich gebe es dir hin. Ich kann es nicht anders. Und dir geht es bestimmt auch so wie mir, dass es Dinge gibt, Momente gibt in unserem Leben, wo wir merken, ich möchte gerne jemand anderes sein. Ich möchte gerne so sein wie diese Person oder wie diese Person. Und wir geben uns als andere Menschen aus und wir denken, dass wir so glücklich sind. Und wir verfolgen diese andere Identität. Aber Gott hat dir Talente gegeben. Gott hat dir Fähigkeiten und Skills gegeben, die du hast, die du nur hast. Und er hat dich so wunderbar geschaffen. Er braucht keine andere Person, keine andere Version von dir. Als ich groß geworden bin nach meiner Bekehrung, sollte ich besser sagen, hatte ich diesen großen Traum, dass ich auch mal so sein möchte wie der berühmte Prediger X oder Y. Und ich dachte, oh, wenn ich nur so reden könnte wie er, oder wenn ich nur diese Aussprache hätte, so wie er, oder wenn ich nur diese Aura hätte, so wie er. Aber Gott hat nicht einen zweiten Doug Bachelor oder einen zweiten, nenne deinen Lieblingsprediger, ja, geschaffen. Er hat dich geschaffen. Mit deinen Talenten, mit deiner Einzigartigkeit. Und er möchte dich gebrauchen. Ich finde es auch so schön, dass im Text dann steht, in Vers 29, nachdem Jakob geantwortet hat, spricht sein Gegenüber sofort weiter. Und dann steht da, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Der Moment, wo wir es Gott hingeben, das ist ein lebensverändernder Moment. Wo wir unsere Identität und unsere Wünsche, unsere schönen Träume, die wir haben und unsere Ängste, wenn wir all das Gott geben, dann bekommen wir eine neue Identität, eine neue Verankerung in ihm und das ist lebensverändernd. Er möchte uns nämlich eine richtige Identität geben. Und so wie das hier Jakobs verändernder Moment war, so haben wir auch lebensverändernde Momente. So hast auch du lebensverändernde Momente. Oft denken wir ganz groß, dass wir irgendwie ganz was Verrücktes erleben müssen. Wir müssen erst ins Gefängnis kommen und wieder ausbrechen, wir müssen erst ins Gefängnis kommen und dort Bibelstunden geben und dann wieder rausgehen, so wie Sebastian Braxton, damit wir irgendwie was Lebensveränderndes erlebt haben. Oder wir müssen erst in einer Höhle leben wie Doug Bachelor, um erst zu erkennen, was es heißt, Christ zu sein, was es heißt, Gott zu kennen. Aber weißt du, was eigentlich ein lebensverändernder Moment ist? Klar, diese Dinge sind auch lebensverändernd. Aber ein lebensverändernder Moment ist, wenn du dich hinkniest an deinem Bett, morgens oder abends oder wann auch immer, und wenn du vielleicht mit Emotionen überwältigst und in Tränen zu Gott kommst und diese eine Sache Gott gibst, die du noch lange für dich behalten wolltest, weil du dachtest, so ist es besser. Aber in dem Moment, wo du gemerkt hast, dass deine Identität, dein Charakter, dein ganzes Leben, dein ganzer Wille in Gottes Händen am besten aufgehoben ist, dieser Moment ist ein lebensverändernder Moment, weil von diesem Moment an dein Leben eine andere Richtung einschlägt und dein Charakter sich ändert. Und deswegen ist es ein lebensverändernder Moment. Und jetzt schau dir diese geniale Architektur von diesem Text an. Ich habe aus gutem Grund mit dir zusammen Genesis 28 am Anfang aufgeschlagen. Hier steht nämlich ab Vers 31 folgendes. Jetzt in diesem Kapitel, Kapitel 32, nachdem das alles passiert ist, steht hier, und Jakob gab dieser Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Auch da wieder der biblische Beweis, dass es nicht einfach nur irgendein Engel war. Das war Gott von Angesicht zu Angesicht, der Engel des Bündnisses, Jesus Christus. Und meine Seele ist gerettet worden, sagt Jakob. Und schau dir an, was jetzt hier in Vers 32 steht. Da steht, und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorbeikam. Die Sonne ging auf. Für 20 Jahre war die Sonne von Jakobs Leben untergegangen. Wir haben diesen Text gerade gelesen. Vielleicht erinnerst du dich, dass die Sonne unterging, als er von seinem Zuhause floh. Und das Wort Sonne oder diese generelle Bezeichnung kommt in keiner anderen Passage in dieser Geschichte vor. Es kommt nur zweimal vor. Am Anfang, als Jakob flieht, und jetzt wieder am Ende, als er Gott sein Leben gibt. Da ging die Sonne seines Lebens auf. Und liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin, ich glaube, dass auch Gott für dich etwas Wunderbares vorbereitet hat, dass er die Sonne in deinem Leben wieder aufgehen lassen möchte. Wann passiert das? Das passiert dann, wenn du ihm dein Leben gibst. Wenn du ihm in jede Tür reinlässt, in deinem Lebensbereich. Wir stellen uns das so vor, dass unser Leben ist wie ein Haus mit vielen Türen, mit vielen Zimmern. Und oft lassen wir Gott nur in das eine Zimmer rein, aber nicht in das andere. Wenn du Gott in jedes Zimmer reinlässt, dann geht die Sonne deines Lebens wieder auf, so wie bei Jakob. Ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen. Geschichten der Hingabe. Vielleicht hast du auch schon eine. Man gibt ja nie gleich sein ganzes Leben mit all seinen Problemen hin und lebt dann das restliche Leben sündfrei, sondern es ist oft ein Prozess, es ist eine Arbeit, die sich weiter und weiter vollstreckt. Und ich könnte Geschichten erzählen, wie zum Beispiel, als ich versucht habe, an einem bestimmten Ort zu studieren. Und ich habe dort die Aufnahmeprüfung gemacht im Bereich Musik und ich habe so viel gelernt und studiert und geackert dafür, dass ich diese Prüfung bestehe, weil ich unbedingt dort studieren wollte, weil ich dachte, die Stadt ist super, weil man da gut Party machen kann und weil man viele Leute kennenlernt. Und Gott hat nicht gewollt, dass ich diese Aufnahmeprüfung bestehe. Ich habe die schwierigste Prüfung bestanden, aber eine andere Prüfung, Teilprüfung sozusagen, nicht. Und dann war ich so zerstört und ich habe es dann Gott hingegeben und gesagt, ich gehe dorthin, wo du möchtest. Ich könnte Geschichten erzählen von vielleicht meinem guten Freund Phil, der so damit gekämpft hat, einen Partner zu finden, der sein Leben Gott gegeben hat, wo er vielleicht Mitte 20 war und noch vielleicht Anfang 20 und der mit 30 immer noch nicht verheiratet war und mit 31 immer noch nicht verheiratet war. Und er hat gesagt, Gott, ich habe dir doch alles gegeben, was soll ich jetzt noch machen? Ich war alles, was noch mein Herz begehrt, ist ein Partner fürs Leben. Und er hat wieder und wieder damit gekämpft und gekämpft, bis er eines Tages gemerkt hat, okay, ich werde auch glücklich sein in meinem Leben, wenn ich niemals heiraten werde. Und er hat 90 Tage gebetet und gefastet und hat losgelassen, hat es Gott gegeben. Und dann, nicht mal ein Jahr später, war er verheiratet und wird jetzt bald Vater. Ja, ich könnte dir andere Geschichten der Hingabe erzählen, wie zum Beispiel, als ich auch vorhatte, in einen bestimmten Ort zu gehen, nachdem ich fertig war mit der Uni. Ja? Bei mir ist es oft immer so eine Sache mit dem Ort, ja? Weil ich in verschiedenen Ländern und Orten gelebt habe und ich immer so denke, okay, wo will Gott mich haben und wo darf ich sein, wo will er mich nicht haben? Und das ist immer eine große Frage. Und ich habe auch dann oft gemerkt, dass es manchmal Dinge gab, ich wollte an bestimmte Orte gehen, aus den falschen Gründen vielleicht. Und als ich es Gott hingegeben habe, hat er die Türen geöffnet. Ich könnte dir Geschichten erzählen von der Zeit, wo ich meine Frau getroffen habe und wir gebetet und gefastet haben und nicht wussten, ob das Richtige ist und wo ich gebetet habe, Herr, wenn das nicht dein Wille ist, dann lass sie fortgehen. Und ich hatte dieses Gebet schon mal gebetet und Gott hat es sehr schnell erfüllt. Aber es sind Geschichten dieser Hingabe, wie auch dann da jetzt, wo er es erhört hat und wo er gemerkt hat, okay, du darfst es tun. Und so habe ich die Entscheidung getroffen, mit meiner Frau dann zusammen eine Beziehung einzugehen und zu heiraten. Es sind Geschichten der Hingabe, wie wir sie alle kennen. Und es gibt ein Zitat wieder mal zu dieser Geschichte, was mich so mitgenommen hat, als ich sie studiert habe. Und ich möchte, dass du gemeinsam mit mir über dieses Zitat nachdenkst. Es ist ein sehr tiefgründiges Zitat. Und ich lese es zweimal vor, damit wir es wirklich verstehen, okay? Er, Jakob, wurde nicht wirklich von seinem wütenden Bruder gerettet, sondern von sich selbst. Lasst uns darüber kurz nachdenken. Das bezieht sich direkt auf diesen Kampf hier, okay? Auf diese Kapitel des Kämpfens. Da schreibt Ellen White im Buch Erziehung, Seite 147 im Englischen, die schreibt, Jakob wurde nicht wirklich von seinem wütenden Bruder errettet, sondern von sich selbst. Wie von sich selbst? Ich dachte, er hat gekämpft mit dem Engel, aber mit Esau. Esau war doch das Problem, es ging doch die ganze Zeit um Esau. Esau gegen Jakob, Esau gegen Jakob, Esau gegen Gott vielleicht. Esau gegen Jakob, gegen Jakob? Warum ist dieses Zitat so wahr und so tiefgründig? Es ist ganz einfach, es ist deswegen so wahr, weil es war in dem Moment ja gar nicht Esau, der Jakob attackiert hat. Weißt du, was wirklich Jakob attackiert hat? Nicht nur in dieser Nacht, Freunde, sondern die ganzen 20 Jahre davor. Es war die Schuld. Es war Satan. Es war der Feind selbst, der Jakob attackiert hat. Und diese Schuld hat ihn aufgefressen wie ein Virus und es hat ihn nicht losgelassen. Und was auch immer nur in deinem Leben passiert sein mag oder was auch immer für Situationen vorgekommen sein mögen, in deinem Leben, du kannst alles probieren, du kannst alles tun, um es in deiner Art und Weise zu lösen. Aber wenn du es nicht Gott gibst, wird dich die Schuld auffressen. Wenn du es nicht Gott gibst, wirst du mit dir selbst kämpfen und kämpfen und es wird nicht aufhören. Das ist der Grund, wieso wir lesen in Epheser 6, dass wir gegen Dinge kämpfen, die wir nicht sehen. Wir kämpfen nicht gegen unseren Ehepartner, gegen unsere Familie, gegen unsere Mutter oder unseren Vater, gegen Brüder und Schwestern in der Gemeinde oder gegen den Fremden bei der Bushaltestelle. Wir kämpfen gegen Mächte der Unterwelt. Wir kämpfen gegen Satan und seine Mächte. Und deswegen ist es die Schuld, die uns in solchen Momenten oft zerfrisst wie ein Virus. Deswegen brauchen wir Errettung von uns selbst. Und die kann nur Gott geben. Jede andere Religion auf dieser Welt lehrt dir was anderes. Jede andere Religion sagt dir, du musst nur in dich kehren und dann wirst du irgendwie Erlösung finden. Aber Jesus Christus zeigt dir und mir, dass wir uns selbst nicht erretten können. Und es zeigt auch diese Geschichte, dass der Mann, der Jakob alles gegeben, also mit dem Jakob so gekämpft hat, dass er der Mann war, dem Jakob alles geben sollte. Gott wartet darauf, dass sein Volk ihm alles gibt. Und ich möchte mit dir jetzt noch zum Ende einen prophetischen Text lesen. Denn diese Geschichte, so toll sie auch ist und so praktisch und relevant sie auch ist, ist noch nicht vorbei. Diese Geschichte hat noch eine prophetische Applikation, einen prophetischen Sprung, der gemacht werden kann, der sehr, sehr kraftvoll ist. Und ich möchte das mit dir zusammen lesen. Jeremia 30, Verse 5 bis 7. Lasst uns das zusammen aufschlagen. Jeremia 30 und dort Verse 5 bis 7. Wir gehen und tauchen unter in die Trübsalzeit. Und wir lesen diese Verse hier zusammen. Jeremia 30 und dort Verse 5 bis 7. Denn so spricht der Herr. Eine Stimme des Schreckens haben wir gehört. Da ist Furcht und kein Friede. Fragt doch nach und seht, ob ein Mann gebären kann. Warum sehe ich die Hände eines jeden Mannes auf seinen Lenden, einer Gebärenden gleich und alle Gesichter in Blässe verwandelt? Wehe, denn groß ist der Tag, keiner ist wie er und es ist wie eine Zeit der Bedrängnis für Jakob, doch wird er aus ihr gerettet werden. Dieser Text spricht von der Trübsalzeit. In den letzten Tagen dieser Weltgeschichte, bevor Jesus wiederkommt, wird etwas passieren. Da wird Jesus seinen Platz als Fürsprecher und als Vermittler aufgeben und diese Zeit des Trübsals wird beginnen. Wir lesen darüber auch in anderen Kapiteln und anderen Büchern der Bibel, aber hier wird ganz klar diese Verbindung zu Jakob aufgestellt. Deswegen möchte ich das mit dir zusammen lesen. In dem Moment, wo Jesus aufhört, unser Fürsprecher zu sein, wird jeder Fall entschieden werden. Oder entschieden sein, sollte ich besser sagen. Deswegen sagt ja auch Offenbarung 22, Vers 11, dass Jesus mit seinem Lohn kommt. Das heißt, er kommt nicht auf die Erde und sagt, wem soll ich meinen Lohn geben? Nein, Jesus kommt mit seinem Lohn und Gottes Geist wird in diesem Moment komplett, in diesen letzten Momenten der Weltgeschichte von der Erde sich zurückziehen und Satan wird volle Kontrolle haben. Und jetzt möchte ich mit dir diese Parallelen hier anschauen. Es ist einfach genial. Jakob war ja von seinem Bruder bedroht. Und genauso werden wir auch in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte von den Feinden dieser Welt, von den Gottlosen bedroht werden. Satan hat die ganze Zeit versucht, Jakob zu zerstören. Er hat die ganze Zeit zu Gott gesagt, hier, ich habe das Recht, Jakob zu zerstören, weil er so gesündigt hat. Er ist es nicht wert. Ja? Und genauso wird auch Satan sagen in diesen Momenten, dass wir zerstört werden sollen, weil wir es nicht wert sind, weil wir gesündigt haben, weil wir gegen Gottes Gesetz verstoßen haben. Und genauso wie Satan Jakob schuldig gemacht hat, immer und immer wieder wird er auch uns schuldig machen und immer sagen, schau doch, was du gemacht hast, schau doch, wie sündhaft du bist, schau doch, was du für Fehler gemacht hast, du hast es nicht verdient. Und er wird auch versuchen, so wie er es mit Jakob versucht hat, dass wir Gott loslassen. Und da sehen wir dieser kraftvolle Vergleich, ja, in dieser Geschichte. Manchmal fragen sich Leute, warum hat er physisch mit Gott gekämpft? Es ist ein sprichwörtlicher Vergleich zwischen dem richtigen Kämpfen und dem geistigen Kämpfen. Und wir wollen geistig an Gott festhalten in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Denn genauso wie Jakob nicht auf Satan gehört hat, so wollen wir auch nicht auf Satan hören. Amen. Und wir wollen nicht auf seine Lügen hören und uns wegziehen lassen von Gott, sondern wir wollen ganz fest uns an Gott klammern, genauso wie Jakob. Was gibt uns eigentlich dieses Versprechen, in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte so ernsthaft und so bewusst für Gott zu sein und an ihm festzuhalten? Das sind zwei Dinge, die wir aus Jakobs Geschichte auch nehmen können. Das erste ist, wir haben uns von unseren Sünden entfernt und von unserer Selbstsucht entfernt und wir bereuen es. Wir halten nicht mehr dran fest, weil wir sagen, oh ja, das Leben auf dieser Erde war so cool und ist immer noch so cool und ich möchte da noch dranbleiben, sondern wir haben uns komplett davon entfernt. Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei, wir erinnern uns an Gottes Versprechen. Oh, da könnte ich weiter und weiter predigen darüber. Du weißt doch, was Gott gehört hat von Jakob, als Jakob diese Worte ausgesprochen hat in diesem Gebet. Wir erinnern uns, er hat gebetet, Herr Gott Abrahams und Isaac, du willst das Beste für mich. Du hast doch nur Gutes im Sinn. Er erinnert sich daran, dass Gott wollte, dass er in dieses Land zurückzieht, ins Land Kanaan. Oh, Freunde, Gott weiß, dass wir wissen, dass wir ein Land haben, was für uns bereitsteht. Und wenn wir an der Grenze zu Kanaan, zum himmlischen Kanaan sind und Gott zu Gott beten mal wieder, dann dürfen wir genauso wie Jakob sagen, Herr, es ist doch dein Versprechen. In dieser Trübsalzeit dürfen wir sagen, es ist doch dein Versprechen, Herr, dass wir ins himmlische Kanaan kommen. Du möchtest es. Mehr als wir es je wollen können, möchtest du mit uns in Ewigkeit leben. Deswegen vertrauen wir und halten an dir fest. Und es gibt noch so viele weitere Versprechen und tolle Dinge, die wir aus Jakobs Geschichte nehmen können. Und auch einfach andere Versprechen aus der Bibel, in denen die Menschen von Gott, Gottes Volk, sich in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte erinnern werden. Lass uns es praktisch werden lassen. Die größten Siege, die lebensverändernden Momente sind diese, wo wir es Gott hingeben, wo wir sagen, so wie Jakob, Herr, nimm es. Und ich frage dich nochmal, hattest du schon mal einen lebensverändernden Moment? Einen Moment, wo du es Gott ganz hingegeben hast? Wir kämpfen, wir sind jetzt gerade nicht in der Trübsalzeit, noch nicht. Und es sind kleine Dinge, die vielleicht uns beschäftigen und dann irgendwann zu großen Dingen werden. Aber die Frage, die wir uns stellen, ist, kämpfen wir noch mit uns selbst oder haben wir es Gott gegeben? Ich glaube, dass Gott darauf wartet, dass wir es einfach ihm hingeben. Er allein kann damit umgehen, er allein weiß, wie es sich anfühlt und er allein möchte, dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und das dürfen wir auch uns wünschen und auch hoffen und daran festhalten, Tag für Tag. Und ich lade dich ein, egal was dich jetzt vielleicht in diesen Tagen beschäftigt oder in dieser Zeit, ja, dass du ins Gebet gehst mit Gott und ringst wie Jakob. Es sind nicht diese kleinen Mini-Gebete, danke fürs Essen, Herr, oder bitte sei bei meiner Familie, sondern es sind die tiefgründigen Gebete, so wie du mit Gott wie zu einem Freund sprichst und ihm einfach alles hingibst. Diese Gebete sind die wunderschönen Gebete und das sind die Gebete der Hingabe, die Gott sich wünscht, so sehr als alles andere. Nicht, weil er es braucht, so nach dem Motto, weil, ja, Vincent muss jetzt endlich mal dieses Gebet der Hingabe beten, sonst liebe ich ihn nicht. Nein, Gott liebt dich genauso, wie du bist. Und auch wenn du es ihm nicht hingibst, liebt er dich trotzdem. Gott hat 20 Jahre auf Jakob gewartet, bis er es hingegeben hat ihm, bis er es ihm ganz vorgelegt hat. Aber es ist in unserem Interesse, es ist in unserem besten Willen, dass wir es Gott geben. Lasst uns zusammen noch beten. Herr, wir danken dir so sehr für diese Geschichte von Jakob. Wir danken dir für Jakobs verändernden Moment, lebensverändernden Moment. Herr, ich möchte dich bitten für unsere Momente, in denen wir stecken. Da gibt es Probleme und Kämpfe, die wir kämpfen, die wir wirklich, wie Ellen White sagt, mit uns selbst kämpfen, wo wir deine Erlösung brauchen, mehr als alles andere. Herr, ich bitte dich, dass wir uns die Zeit nehmen, mit dir ins Gebet zu gehen. Und wenn es jemanden gibt hier, der ja gerade zuhört, wo es eine Sache gibt, die ihn oder sie so beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt hat und nicht losgelassen hat, dann möchten wir es dir jetzt hingeben, Herr. Wir brauchen keine großen Trompeten und kein großes Feuerwerk, um einen lebensverändernden Moment zu haben. Der Moment ist jetzt gekommen. Herr, was auch immer auf unserem Herzen ist, gerade jetzt, was der Heilige Geist uns aufs Herz legt, wir möchten es dir geben. Nimm es, nur du kannst damit umgehen und verwandle uns. Gib uns eine neue Identität, so wie Jakob. Gib uns einen neuen Namen, so wie er. Zeige uns einfach, wie du unser Leben verändern möchtest, sodass wir glücklich und nah bei dir sind. Ich danke dir so sehr, Herr, dafür, dass du das uns mit Jakob gezeigt hast und dass wir in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte es noch einmal erleben dürfen, was es wirklich heißt, mit dir zu ringen und nicht loszulassen. Gib uns die Zuversicht her, die Freude darauf, dass auch wenn Dinge schlimm werden, und ja, sie werden schlimm werden, dass wir immer an dir festhalten, dass wir niemals loslassen von dir. So danken wir dir dafür. In Jesu Namen. Amen.